Geschichten von Dankbarkeit, aber Dankbarkeit im Sinn, hey, einfach merci, haben wir hier geholfen.
Ungemein nützlich. Gemeinnützige Stiftungen im Gespräch. Der Podcast, der die ganze Vielfalt von Stiftungen in der Schweiz zeigt. Ich bin der Stiftungscoach Stefan Stumpf.
Ich bin zu Besuch heute bei Daniela Merz von der Stiftung Die Chance. Die Stiftung Die Chance. Daniela, erzähl mal.
Die Stiftung Die Chance ist eine Stiftung. Die ist ursprünglich gegründet worden von Fredi Lienhardt und Markus Rau. Und das Ziel war, Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. Wäre wahrscheinlich ein Hirnansatz gewesen, aber zumindest einen Beitrag zu leisten. Und vor allem für Jugendliche und junge Menschen, die nicht aus einem privilegierten Haus kommen. Also wo die Eltern vielleicht Möglichkeiten nicht haben, Aufgaben zu unterstützen oder wo irgendwie nicht ein Netzwerk daheim ist, wo man dann gerade einfach noch Lehrstelle findet. So. Also es ist sehr ein philanthropischer Gedanke.
Wie lange war denn das?
Die ist gegründet worden irgendwo vor 15 Jahren, 18 Jahren, 20 Jahren.
Ja. Und wie,
das ist jetzt peinlich.
Nein, das ist völlig nicht peinlich. Also, du hast denn das Geschäftsmodell? Ist denn die mal alimentiert worden mit Geld?
Ja.
Und jetzt lebt sie vom Ersparten?
Nein, sie muss immer wieder Geld organisieren. Sie ist alimentiert worden, damals. Und das ist der Makler. Das sind eben die zwei Stifter gewesen. Und es war aber von vornherein klar gewesen, dass man den laufenden Betrieb wieder mal mit neuen Zuwendungen auch finanzieren können. Und wie man sich so in der Stiftungslandschaft bewegt, ist man sich ja gewöhnt, Stiftungen zahlen sehr, sehr gerne einmalig und nicht wiederkehrend. Und wir sind eine Stiftung, die wiederkehrende Beiträge braucht. Also eigentlich negiert das Geschäftsmodell mal überhaupt so den ganzen Platz der Stiftungen oder die Strukturen, die Stiftungen im Normalfall haben. Und das hat sicher mit dem Beziehungsnetz zu tun, das Markus hatte. Und auch einfach mit einer grossen Struktur von Unternehmern. Und auch mit einer Betroffenheit, weil es sind alles Menschen gewesen, die Interesse haben, dass junge Menschen Chancen haben. Und darum hat das von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert. Das heisst, wir müssen den gesamten Umsatz, also wir müssen unsere gesamten Kosten hier Drittmittel decken.
Was ist denn deine Rolle dort drin?
Ich bin Präsidentin. Mhm. Ich durfte, müssen können wollen. Ich war schon lange in dem Stiftungsrat gewesen, und wo dann der Markus Rau ins Alter kam, hat er mich gefragt, ob ich möchte das Präsidium übernehmen möchte. Und das mache ich jetzt schon recht viele Jahre auch schon wieder.
Nimm uns einmal mit an so eine Stiftungsratssitzung.
Wir haben den ganzen Betrieb umgebaut vor etwa 4 Jahren. Und sind das aus der Geschäftsführung, als wir den Geschäftsführer kannten, haben dann wie gemerkt, eigentlich sind das gleichgestellte Jobcoaches. Die arbeiten aufsuchend. Also wir arbeiten vom Bündnerland bis über das Glarnerland, ins Thurgi, in St. Gallisch. Und das sind ehemalige Berufsbildner, das sind Lehrmeister, das sind Berufsschullehrer, so vom Profil her.
Also das sind Stiftungsräte?
Nein, das ist Geschäftsleitung. Und wir haben aber umgestellt in eine kooperative Geschäftsleitung. Also eine Stiftungsratssitzung findet immer zusammen der Stiftungsrat plus die kooperative Geschäftsleitung. Und wir haben uns selber ein Kurssystem geschrieben. Wir haben uns ein Prozessmodell geschrieben. Wir arbeiten sehr fest nach Prozess, um einfach auch nicht irgendwie Sachen zu vergessen. Es ist immer irgendjemand für einen Teil verantwortlich, Bereich Weiterbildung, Bereich Intervision, Finanzen, Personal, Rekrutierung etc. etc. Fallführung, Reklamationen, wer läuft gut, wer läuft nicht gut. Und so finden die Sitzungen statt.
Und was man so gelernt hat über Good Governance, ist, dass man ja das strategische und das operative Organ soll trennen soll. Und jetzt sagst du,
ihr also die Kompetenzen sind schon da, sind's drin.
Jawohl.
Aber wir haben einfach nicht einen Geschäftsführer. Ich finde so, bei den Stiftungen, die Trägerstiftungen sind, also die etwas einen Inhalt haben, wo sie quasi etwas bewirken, ist das Risiko relativ gross, dass der Geschäftsführer eine sehr komische Rolle hat. Weil in ein Verwaltungsrat ist sich aus meiner Sicht mehr gewöhnt oder hat auch mehr gesetzliche Rahmenbedingungen und Strukturen, dass man einfach in einer gewissen Logik und auch in einem gewissen Strategiezyklus schafft miteinander. In einem Stiftungsrat ist da, finde ich, die Gefahr grösser, dass der Geschäftsführer sehr, sehr, sehr eine starke Rolle hat. Und das, finde ich, kann dazu führen, dass in gewissen Situationen der Stiftungsrat keine Ahnung hat, wo der Basis läuft. Ja. Und die Verbindung zur Basis, wo jetzt in unserem Fall alles Leute sind auf der gleichen hierarchischen Stufe und alle die gleiche Verantwortung haben. Also, es arbeiten alle irgendwo mit jungen Menschen. Es müssen alle können Einschätzung machen, es machen alle Coaching, es machen alle Kommunikation, Fallführung, Fallbegleitung. Und mir ist es wichtig, dass ich die Leute spüre, weil sie sind allein. Und ich finde, da ist, wie ich sage, heute ist ein Finanzbeleg ist dreimal unterschrieben, oder? Aber ein Coaching ist ein Moment, wo man mit einem Menschen sehr nah ist, wo man mit einem Menschen Gespräche führt, wo man mit einem Menschen auch berührt, also berührt im seelischen, mentalen Sinn. Und dort gibt es nicht so schnell das Vier-Augen-Prinzip. Da kann man nicht einfach sagen, man muss einen zweiten unterschreiben. Und ich würde, dass sich die absichern, ich würde, dass sie über ihre Fehler reden. Ich würde auch, dass wir zumindest eine Chance hätten, zu merken, wenn etwas schief läuft. In Coaching kann es zu Abhängigkeiten kommen, es kann zu komischen Situationen kommen, es kann zu Situationen kommen, wo nicht beide Seiten, Coach und Coachy, nicht das gleiche verstehen oder die Situation anders empfinden. Und da finde ich auch viel die grössere Verantwortung, als dafür zu sorgen, dass unsere paar Spesenbelege unterschrieben sind. So. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir die Sitzungen zusammen machen.
Haben das alle vom Stiftungsrat und von der Geschäftsleitung eine gute Idee gefunden? Oder ist das unter Schmerzen geboren, das Konstrukt?
Nein, ist sogar noch mit dem alten Stiftungsrat gewesen, also mittlerweile ist ein neuer Stiftungsrat. Ich glaube, die sich ein bisschen schwer tun haben, sind die administrative Aufgaben haben. Weil sie einfach nicht mehr einen klaren, zugeordneten Chef haben. Das war wahrscheinlich einfacher vorher. Aber mittlerweile haben sie ihr Gefäß, also die haben eine Geschäftsleitung. Und wie gesagt, der Austausch zusammen mit uns. Was ich mir vorbehalte, ist, dass sich der Stiftungsrat natürlich auch ohne Geschäftsleitung treffen kann. Aber de facto sind wir sind abhängig vom Inhalt, den sie liefern.
Wie finanziert sich das Projekt, die Chance?
Durch Drittmittel, also durch andere Förderstiftungen. Oder durch Förderstiftungen, wir sind keine Förderstiftung. Durch Förderstiftungen, die uns unterstützen. Und das ist Knochenarbeit.
Also das sind nur private Mittel? Dann.
Das sind nur private Mittel. Beziehungsweise wir sind mittlerweile seit hat ja die Initiative gegeben, Check Your Chance vom SECO, wo der Valentin Vogt ins Leben gerufen hat, wo mal die Jugendarbeitslosigkeit relativ hoch war. Und da gibt es verschiedene Mitglieder und da gibt es einen Mechanismus, dass man kann, Geld, das man quasi der Förderstiftung, also der Private, bekommen hat, dass man die im Matching-Verfahren im Prinzip verdoppeln kann. Und da kommen wir noch etwa 200'000 Franken über pro Jahr.
Wo sind denn ihr überall aktiv?
Graubünden, Innerrhoden, Ausserrhoden, Thurgau und St. Gallen. Und Glarnerland. Also eigentlich dort, wo es überbraucht.
Und jetzt sind ihr eine Stiftung?
Ja.
In einer Schnittstelle zwischen Gemeinnützigkeit, öffentlichen Auftrag und unternehmerisch tätig?
Nein, unternehmerisch. Wir machen Übergang 1-2, das heisst, also wir fühlen uns verantwortlich dafür zu sorgen, dass junge Menschen, die ab der Schule kommen und keine Lehrstelle haben, eine Lehrstelle finden. Wir begleiten die, wenn es muss, über die ganze Lehre aus, bis nachher zur Festanstellung. Und da war da in dieser Begleitung ist Unterstützung von der Lehrbetrieb, ist Unterstützung oder Auseinandersetzung und Vermittlung mit den Schulen, ist von Nachhilfestunden über irgendwie Krisenbewältigung, über Eltern, über Dreiecksgeschichten, wie gehen wir miteinander um. Also einfach die Begleitung, die Menschen haben den Lohn. Einnahmen haben wir keine, außer Drittmittel und öffentliche, also und die Spendengelder.
Ihr bietet reine Beratung Beratungsdienstleistung. Ihr bietet nicht Arbeitsintegration oder so Sachen, sondern das ist rein, ich sage jetzt rein, ist jetzt nicht abschätzen, aber reine Beratungstätigkeit.
Ja.
Eure Spender verlangen die Rechenschaft von euch?
Ja, unbedingt.
Und in welcher Form passiert das?
Mit standardisierten Rechenschaftsberichten. Also wir wissen auch im Detail, was wie viel kostet. Und da war es auch wichtig, um von vornherein wirklich auf einer Kennzahl zu basieren und zu sagen, im Schnitt kostet so ein Platz im Jahr 4'000 Franken. Und für 4'000 Franken sind die jungen Menschen aber begleitet. Wir haben eine Anschlussquote, die wir haben bei Check Your Chance, glaube ich, von 95%, die erreichen wir. Also die Lehrabschlussprüfungen, da sind wir alle ein bisschen nervös, aber das funktioniert. Es gibt selten einen Wiederholungstäter. Was im Moment häufig ist, sind Lehrabbrüche, wo man einfach mal schauen, dass es sofort weitergeht, dass es nicht in die Arbeitslosigkeit geht, sondern dass es einfach wieder eine Anschlusslösung gibt. Und da ist der Job. Also im Grundsatz sind das unsere Ausbildungsberater sind die, oder Begleiter sind die Menschen, die ein Netzwerk haben, einen Lehrbetrieb, die dort suchen, dass man jemanden platzieren kann. Die wissen dann, ob ein Altersheim wie kennen sie ein Altersheim oder ein Restaurant oder eine Küche oder ein Polymechanikerbetrieb, was auch immer. Und versuchen nachher jemanden zu überzeugen, auch jemanden zu nehmen, der vielleicht jetzt nicht die besten Schulnoten hat, der vielleicht ein Rucksäckchen anhat, wo man jetzt im ersten Fall würde sagen, lieber nicht. Und garantieren eigentlich, dass da Begleitung stattfindet, dass wenn es Probleme gibt oder wenn es irgendwelche Geschichten gibt, die halt dazu kommen können, dass man die vom Lehrbetrieb wegnimmt. Und dass der Lehrbetrieb nicht dann am Schluss einfach da hockt und irgendwie ein Problem muss lösen, das sie nicht können und vor allem auch einfach nicht zeitlich lösen können.
Gibt es Sachen, die dich manchmal frustrieren in dieser Tätigkeit als Stiftungsratspräsidentin?
Nein, ist wirklich so ein Bereich, wo ich unglaublich fasziniert bin über Gesellschaft. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir die Unterstützung haben, weil wie gesagt, ich weiss, wie viele Stiftungen das bei uns in der Ostschweiz sagen, hey, einmalige Zahlungen und von wie vielen Stiftungen wir immer wieder mal für 3 Jahre eine Unterstützung bekommen und wo wirklich Anteil nehmen, wo uns auch einladen, wo wir die Leute, also wie sie Leute da dürfen berichten, also es ist so, ich finde etwas unglaublich Schlaues. Es kostet wenig Geld. Also, ich meine, grundsätzlich arbeiten wir im Kontext eines Motivationssemesters. Und wenn man ein klassisches Motivationssemester nebenan stellt, wo zahlt ist durch die Arbeitslosenversicherung, dann sind das andere Schuhgrössen. Ist ja logisch, es sind auch andere Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, es ist der Anspruch mit diesen sehr ausgerichteten und wirkungsausgerichteten Organisation, wo es eben nicht darum geht, einen grossen Overhead zu haben, irgendwie eine Marketingabteilung und, sondern einfach jeder, der bei uns arbeitet, arbeitet eigentlich an der Front. Und wir haben auch jemanden, der im Hintergrund einfach Datenerfassung macht, Administration, dann müssen wir logischerweise haben, Fallführung etc. Aber ja, es macht Spass, es sind extrem gute Leute, die müssen unglaublich intrinsisch motiviert sein, weil sonst machst du das nicht allein. Es sind sehr gut qualifizierte Leute. Das ist auch wichtig, weil sie sind allein. Ich finde, sie sind unglaublich engagiert. Wir haben viele Themen irgendwie auch können anpacken zusammen. Und es ist so ein Mandat, das viel Freude macht. Was sicher ist, wir haben immer mehr junge Menschen, die einfach Mühe haben. Und ich kann sagen, vor ein paar Jahren hatte ich noch nie nicht ein Telefon gehabt, dass sie irgendwie sie konfrontiert oder wenn sie konfrontiert werden mit einem Fall, wo ein junger Mensch mit Suizidalität droht oder so, dann wäre ich logischerweise informiert. Sie müssen ja einen Gesprächspartner haben, beziehungsweise wir müssen ja wissen, was wir dann machen und wen melden wir, wen, wann, wo, wem. Und dann nimmt das nicht zu. Also die Komplexität der Herausforderungen, die jungen Menschen, die mit sich herumschlägen und zum Teil irgendwie überfordert sind, die werden nahrhaft.
Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, da Generation Z und so, die ist nicht belastbar und die liefert nicht. Was ist deine Beobachtung? Was sagst du zu der heutigen jungen Generation, die Fuß fassen im Arbeitsmarkt? Was sind die speziellen Herausforderungen und wie kann man denen begegnen?
Ich glaube, die spezielle Herausforderung, die es zwischen Generationen gibt, ist wahrscheinlich immer das Gleiche. Man versteht sich nicht so gut. Und ich glaube, irgendwo, was in den letzten 40 Jahren passiert ist oder in den letzten 30 Jahren, ich komme ja da nicht im grossen Teil Verstand einnehmen, aber es geht in so einem rasend schnellen Tempo, dass man ja zum Teil nicht einmal mehr versteht, also wie ich begriffen habe, was OnlyFans ist, dann nachher ist es schon wieder weg. Und ich glaube, die Schnelllebigkeit und die unglaubliche, das Angebot, oder? Von Möglichkeiten, wo es auch Essen um hat, wo es auch Konsum umeinander hat, wo es auch Unterhaltung umeinander hat. Da ist nicht einfach dem irgendwo zu widerstehen bzw. eine Haltung zu finden. Und ich glaube, es ist wie allem auch, man muss sich aufeinander zubewegen. Ich glaube auch nicht, dass am Schluss auch Integration bedeutet, nicht der eine muss sich integrieren und der andere wartet. Ich finde die jungen Menschen super cool. Ich glaube, ich kann da nur im Vergleich zu dem sagen, wie ich selber oder mich da mal wahrgenommen habe, ist, sie sind sehr kommunikativ. Ich finde, sie sind sehr vorurteilsfrei. Ich finde, auch junge Menschen gehen mit unserer Generation heute viel entspannter um als wir hier. Ich finde, sie haben ein unglaubliches Denkvermögen. Sie sind vielleicht nicht in dem Ausmaß zuverlässig, wie wir da gelernt haben, dass es jetzt einfach irgendwie arbeiten, Häusle bauen. Sie getraut sich zum Träumen, was ich glaube, eine schöne Eigenschaft ist. Und ich glaube, wir in unserer Generation merken das ein bisschen Sport. Und sie merken es vielleicht ein bisschen früher. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es die Frage, ja, wie gestalten wir sein eigenes Leben und wie übernimmt man Verantwortung. Und da spüre ich viele junge Menschen sehr, sehr schön. Ist mir aber auch bewusst, dass unsere Jugendpsychiatrie unglaublich am Limit laufen und dass es ganz, ganz viele junge Menschen hat, die echte Krise schieben. Aber das, ich glaube, das zu beurteilen, da braucht es andere Leute, was Grund und Ursache ist für das.
Ja. Ich bin jetzt noch bei dem Gedanken hängen geblieben. Ich stelle mir jetzt einen Stiftungsrat vor, wo man so gemeinhin ein bisschen das Klischee hat. Ich meine, du bist jetzt ein bisschen gegen These, aber es ist ein Herrengremium, ein älteres Herrengremium. Auf der anderen Seite haben wir 15, 16, 17-jährige junge Menschen. Wie findest du Leute für den Stiftungsrat? Und nach was für Kriterien suchen die Leute für den Stiftungsrat?
Also im Moment sind wir nur zu dritten. Ist, glaube ich, im Moment auch gut. Weil, wie gesagt, eigentlich das Know-how bei uns sehr breit in der kooperativen Geschäftsleitung ist. Ich finde, wir müssen uns sehr fest strategisch ausrichten. Und ich glaube, Strategie, jetzt gerade in dem Fall, muss man wirklich von der Basis, also ich finde, man muss viel mal top-down arbeiten, aber ich finde, in dem Fall muss man wirklich bottom-up arbeiten, weil das Bedürfnis sich sehr, sehr schnell verändert. Also wie sehen die Profile von diesen jungen Menschen aus? Brauchen mehr psychologische Unterstützung, brauchen mehr pädagogische, andragogische Unterstützung. Ich finde, das ist einfach, da muss man wirklich relativ Echtzeit beurteilen. Und wir haben jemanden aus dem Bereich, wo den Bereich Fundraising übernimmt, also wo einfach die ganzen Schnittstellen macht, zu diesen Förderstiftungen, eben Gesuch, Verdankungen, Reporting und auch mit dem Gesicht dafür einsteht. Ist auch jemand, der früher operativ selber drin war und wirklich erzählen kann, um was es geht. Und wir haben jemanden aus dem Bildungsbereich kommt, der wirklich weiss, wie Bildung sich strukturiert, was die Erwartung an Bildung ist, was kommt alles auf uns zu mit der ganzen Digitalisierung, mit ganzen KI-Geschichten. Wie geht man mit dem um? Und selber auch Direktor war von einer Berufsschule. Einfach so die beiden Welten sind die, wo für uns relevant sind. Und was heisst Kastell haben, das ist so der Teil, den ich vertrete. Und so, glaube ich, haben wir relativ viel Kompetenz. Alles, was man extern geben kann, haben wir extern gegeben. Also Finanzverwaltung und Treuhand und Lohn und so, das ist weg. Da können wir uns einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Und unsere Ausgaben sind Löhne, also es ist ja nicht so kompliziert, da noch zu rechnen in dem Jahr. Und der Rest ist banal. Also wir haben wirklich praktisch keine Ausgaben, außer einfach Lohnkosten.
Was wünschst du dir für die Stiftung, die Chance für die nächsten 5 Jahre?
Ich sehe für uns ein riesiges Risiko. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Fördermittel zu finden oder Stiftungsmittel zu finden, ist auch immer noch ein Beziehungsgeschäft. Also das sind einfach auch Netzwerke, die man hat. Ich glaube, die Stiftungswelt, die Förderstiftungswelt, die ist im Moment noch geprägt durch ältere Unternehmer, also wirklich Leute, die Unternehmen geführt haben, auch viel ihres privaten Geld irgendwo in eine Stiftung tun haben, die einen Bezug hat, die Verantwortung übernommen haben und wo jetzt aber immer alle noch da sind und ich glaube, aus einem wirklich hohen philanthropischen Gedanken heraus so Sachen unterstützen. Und ich weiss nicht, was passiert, wenn meine eigene Generation in die Stiftungsrolle kommt. Also ich werde nie so viel Geld haben, dass ich eine Stiftung gründe, sondern ich arbeite und arbeite. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr ganz so einfach, so Vermögen zu machen. Auf dem Vermögen werden wir noch vererbt. Aber ich glaube, da wird etwas passieren. Und ich weiss nicht, ob wir zukünftig so überleben können. Also ich weiss nicht, ob es noch funktioniert in 5 Jahren, dass wir einfach das sind 1 Million Kosten im Jahr, die entdeckt bekommen. Oder ob irgendwo mit einem neuen Generationenwechsel in eine Stiftung hinein, die dann auch sagen, du, jetzt können wir mal wieder etwas Neues unterstützen. Mhm. Und von dem her ist das Businessmodell nicht wahnsinnig nachhaltig ausgelegt. Und das sind wir uns auch bewusst. Und das ist auch das, wo wir wirklich müssen anpacken müssen. Und uns einfach überlegen, was noch für Alternativen gibt. Aber wir sind in einem Bereich, der öffentlich-rechtlich nicht unterstützt wird. Oder? Wir sind entweder... Sie sind nicht arbeitslos, also sie sind in der Arbeit. Sie müssen nur begleitet werden. Und aus dem Sinn sind alle klassischen Systeme wie Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe etc. jetzt nicht an vorderster Front. Was eigentlich auch richtig ist. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Varianten, wo man einfach anschauen muss.
Bleiben wir manchmal in Kontakt mit diesen jungen Menschen? Kommst du ein bisschen Erfolgsgeschichten über von Menschen, die dir auf der Straße wieder mal begegnen? Oder wie weit, wie nach bist du denn diesen Menschen?
Nicht.
Du hast keinen Kontakt mit diesen Menschen.
Ich würde auch quasi kein Namen hören im klassischen Sinn. Ich habe natürlich im privaten Umfeld junge Menschen, die das in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, da ist der Datenschutz wirklich einfach wichtig. Ich glaube, es wird nicht besser, wenn ich die Namen weiss. Aber wir haben sehr viele Geschichten oder Erfolgsgeschichten oder einfach Geschichten von Dankbarkeit, aber Dankbarkeit im Sinn, hey, einfach merci, haben mir hier geholfen.
Danke vielmals für den Einblick. Das ist der Podcast «Ungemein nützlich», gemeinnützige Stiftungen im Gespräch. Ich war zu Gast bei Daniela Merz. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Ich bin der Stiftungscoach Stefan Stumpf. Es würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast cool findet, wenn ihr ihn abonniert. Wenn ihr Anregungen, Ideen habt für Gesprächspartner oder sonst Rückmeldungen, Kontakt@stiftungscoach.ch. Ciao zusammen.